Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Der Chef der Finanzaufsichtsbehörde BaFin geht. Eine Reaktion auf den Wirecard-Skandal. Gleich mehr in diesem Programm zu den Gründen. Zum Start aber: Die Europäische Arzneimittelagentur hat über die Zulassung für den Impfstoff von AstraZeneca entschieden. Um 15 Uhr sollte es Informationen dazu geben. Das wurde verschoben. Jetzt aber Bettina Klein in Brüssel. Die EMA hat entschieden. Wie und für wen soll der Impfstoff geeignet sein?
Für alle Erwachsenen über 18 Jahre. Das ist, glaube ich, die wichtigste Information. Also es gibt keine ausdrückliche Einschränkung für diejenigen, die über 55 oder 65 Jahre alt sind. Da gab es ja einige verwirrende Berichte auch in dieser Woche, die das Unternehmen aber sehr schnell auch dann zurückgewiesen hat. Was die EMA zugesteht, ist, dass es eben vergleichsweise weniger Datenmaterial für die über 55-Jährigen gibt, dass aber dennoch der Wirkstoff sicher sei und angewendet werden könne. Es sind ja weitere Studien noch in Aussicht gestellt worden. In den nächsten Wochen soll es da Ergebnisse geben. Das heißt, es gibt keine Einschränkung und im Grunde genommen ist laut Europäischer Arzneimittelbehörde dieser Wirkstoff auch anwendbar für ältere Menschen, also für über 65-Jährige. Das war jetzt die wissenschaftliche Empfehlung. Die tatsächliche Autorisierung wird jetzt in den nächsten wenigen Tagen, denke ich mal, wenn nicht sogar Stunden, durch die Europäische Kommission erwartet.
Sie sagten, es war ja befürchtet worden, dass die EMA eine Zulassung unter Umständen nur für Personen unter 65 Jahren aussprechen würde, was die Impfpläne der Länder ziemlich ins Stocken gebracht hätte. Das ist jetzt nicht der Fall. Rund um den Impfstoff von AstraZeneca hat es ja aber in den letzten Tagen viel Ärger gegeben, nachdem der schwedisch-britische Konzern seinen Lieferumfang verringert hat. Die EU hat auf Erfüllung der vertraglichen Zusagen gepocht. Wie viele Dosen wird es denn jetzt geben?
Das ist noch nicht klar. Also bisher hat AstraZeneca ja nur zugesagt, dass es, ich glaube, 39 Dosen bis Ende des ersten Quartals wird liefern können, anstelle der zugesagten Millionen. 80 bis über 100 Millionen. Und sozusagen, es wird jetzt noch weiter verhandelt mit dem Unternehmen, aber das ist offen. Das ist quasi im Fluss. Die Zahlen sind auch im Vertrag, der heute veröffentlicht wurde, geschwärzt. Aber das Unternehmen hatte ja selber davon gesprochen. Auch sozusagen EU-Beamte hatten diese Zahlen hier schon veröffentlicht. Also wie weit das Unternehmen wirklich die zugesagten Dosen auch wird liefern können, das ist eine völlig offene Frage, wie weit man sich quasi an das ursprünglich angedachte Ziel heranbewegt.
Was auch ja ein Ergebnis dieses Konflikts zwischen der EU und AstraZeneca ist, Sie haben das eben erwähnt, der Vertrag zwischen der Kommission und dem Konzern sollte veröffentlicht werden, nicht vollständig, es gab da geschwärzte Stellen. Gab es denn überhaupt neue Erkenntnisse daraus?
Naja, im Grunde genommen, das, was wir schon seit die ganze Woche über eigentlich im Wesentlichen berichtet haben, wurde doch im Wesentlichen, sage ich mal, bestätigt. Also es geht daraus hervor, wie die Kommission auch gesagt hat, es gibt keine Trennung jetzt zwischen den britischen und den europäischen Werken, sondern der Vertrag sieht vor, dass auch in den britischen Werken auch für die Europäische Union produziert werden kann und muss. Da hat das Unternehmen ja gesagt, die Produkte von dort werden der britischen Bevölkerung zunächst mal zur Verfügung gestellt werden. Das ist der zweite Punkt. Eigentlich auch nicht rechtens, weil es im Vertrag tatsächlich diesen Passus gibt, dass das Unternehmen sich verpflichtet hat, dass es keine anderen Verträge schon unterzeichnet hat, die der Erfüllung dieses Vertrages mit der EU im Wege stehen würden. Also auch da sozusagen hat die Kommission Recht behalten. Aus meiner Sicht noch nicht ganz hundertprozentig klar ist, dass mit diesem Best Effort, also da argumentiert die Kommission ja, das sei eine feststehende Redewendung im rechtlichen Sinne und da ginge es eben nur darum, solange es noch gar keinen Impfstoff gab, werde man sein Bestes geben, also diesen Vertrag zu erfüllen. Das heißt, die Kommission glaubt, dass sich AstraZeneca damit nicht rausreden kann. Es gibt auch andere juristische Meinungen und wie das vor Gericht ausgehen würde, das kann man einfach im Augenblick noch nicht beantworten.
Aus Brüssel war das Bettina Klein. Vielen Dank. Um 0,1% wuchs das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes im letzten Jahresquartal im Vergleich zum Vorquartal. Das hat in der Corona-Zeit wohl mehr symbolischen als volkswirtschaftlichen Wert. Und die durch die Kurzarbeit gebaute Brücke in den Arbeitsmarkt oder am Arbeitsmarkt hält. Das zeigen die Daten der Nürnberger Bundesagentur für diesen Monat, für den Januar. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar lag in dem Umfang, sagt die Behörde, der Januar typisch ist. Birgit Habrath dazu.
Sie ist im Januar deutlich gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt zum Jahresanfang bei 2,9 Millionen. Ein Plus im Vergleich zum Vormonat von 193.000. Und trotzdem spricht die Bundesagentur für Arbeit von einem weiter robusten Arbeitsmarkt. Warum? Im Wintermonat Januar steigt die Zahl der Menschen ohne Job in der Regel immer an. Berücksichtigt man das, dann fiel der Anstieg in diesem Jahr sogar geringer aus als 2020. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,3% nach 5,9% noch im Dezember. Auch das saisonüblich. Allerdings auf einem aufgrund der Pandemie deutlich höherem Niveau. Der zweite Lockdown spiegelt sich bei der Kurzarbeit wider, die Anträge sind gestiegen. Erfreulich die Zahl der Erwerbstätigen, die hat im Vergleich zum Dezember zugenommen. Allerdings scheuen viele Firmen, neue Kräfte einzustellen. Den Arbeitsagenturen wurden etwas weniger Stellen gemeldet.
Birgit Habrath war das. Der Wirecard-Skandal hat Konsequenzen. Der Chef der BaFin, der Finanzaufsichtsbehörde, geht. Die Nachricht kam vor einer knappen halben Stunde. Theo Gers, wie kam es dazu? Bislang hatte Felix Hupfeld ja eher gesagt, er sehe persönlich keine Konsequenzen, die er ziehen müsste. Was hat sich da geändert?
Ja, was hat sich geändert? Es ist in der Tat eine Frage, die so schnell nicht zu beantworten ist. Frau Becker, liegt einfach daran, weil Felix Hupfeld schon seit längerem unter Beschuss stand. Es hat heute offenkundig ein Gespräch gegeben zwischen Hupfeld und dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Und beide sind dann einvernehmlich, so wie es in der Pressemitteilung heißt, zu dem Entschluss gekommen, dass es für einen organisatorischen Neuanfang in der Finanzaufsicht BaFin wohl auch einen personellen Neustart an der Spitze geben müsse. Wenn man das übersetzt, Frau Becker, dann muss man ganz klar sagen, das klingt doch eher so, dass Hupfeld seiner eigenen Entlassung wohl zuvorgekommen sein dürfte. Denn er stand schon seit längerem unter Beschuss. Wir haben seit der Wirecard-Pleite Ende Juni letzten Jahres, eine BaFin erlebt und einen Chef an der Spitze, die, wenn man das als höchst unglücklich bezeichnen würde, agiert haben, dann wäre das wahrscheinlich noch eine Beschönigung. Es war ja ein Desaster, diese Wirecard-Pleite, ein Desaster für den Finanzplatz Deutschland, dass Wirtschaftsprüfer nichts gemerkt haben, aber dass eben auch die Finanzaufsicht BaFin nichts gemerkt hat. Und hinterher, als das Kind in den Brunnen gefallen war, dann auch noch relativ selbstgerecht aufgetreten ist. Ich kann mich erinnern an Äußerungen unmittelbar nach der Wirecard-Pleite, die da so sinngemäß lauteten, wenn man mit dem Wissen von heute, also wohlgemerkt nach der Pleite von Wirecard, agieren würde, dann würde man das meiste wieder so tun. Das klang dann nicht so nach Fehlersuche. Und dann gab es eben in den letzten Monaten, Frau Becker, viele, viele weitere Punkte, wo die BaFin doch irgendwie im Zwielicht stand. Nur ein Beispiel. Im Wirecard-Untersuchungsausschuss war man hier in Berlin regelrecht entsetzt, als herauskam, dass insgesamt kam es dann raus, 510 Mal Mitarbeiter der Finanzaufsicht BaFin mit Aktien und Wertpapieren von Wirecard gehandelt haben, bevor der Skandalkonzern im Juni letzten Jahres in die Pleite ging. Also das sind alles Dinge, die haben Hupfeld sicherlich nicht geholfen.
Gestern gab es ja auch die Meldung, dass die BaFin ermittelt gegen einen Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Insiderhandel, eben wegen der erwähnten Geschäfte mit Wirecard-Aktien. Der Bundesfinanzminister sagt nun auch, dass er im Lichte des Wirecard-Skandals die BaFin grundlegend neu aufstellen möchte. Was könnte man sich darunter vorstellen?
Nun, Olaf Scholz hat schon unmittelbar nach der Pleite, ein, zwei Wochen danach, ein Konzept vorgelegt und es auch dann im Anfang Oktober letzten Jahres durch das Kabinett gebracht, sodass da jetzt schon die ersten Gesetzgebungsverfahren gewissermaßen laufen. Ihm geht es vor allem darum, der Finanzaufsicht mehr Biss zu verleihen. Es war ja bei Wirecard offenkundig, dass sich niemand so recht zuständig fühlte für diesen Mischkonzern, kann man fast sagen. Die BaFin sagte, wir sind nur für ein kleines Tochterunternehmen, die Wirecard Bank, zuständig, aber nicht für den Gesamtkonzern. Und für den wiederum fühlte sich gar niemand zuständig. Das soll sich ändern. Die Finanzaufsicht soll mehr Biss bekommen. Sie soll Ermittlungsmöglichkeiten bekommen. Sie soll Verdachtsmomenten stärker nachgehen können. Und das sind alles Dinge, für die offenkundig Felix Hupfeld, der bisherige Chef, nicht der richtige Mann ist.
Das war das zum Rückzug des Chefs der BaFin. Vielen Dank. Es sollte ein attraktives Angebot sein und in den ersten Jahren war es das auch. Banken und vor allem Sparkassen verkauften in den 1990er und 2000er Jahren langfristige Sparverträge mit variablem Zins. Die Attraktivität der Verzinsung verschwand allerdings immer weiter. Das wurde möglich durch Zinsanpassungsklauseln. Die Rendite sank so immer weiter, oft bis nahe 0%. Verbraucherschützer haben sich nun mit Prozessen gegen einzelne Zinsanpassungsklauseln gewehrt, oft mit Erfolg. Und jetzt scheint eine generelle Lösung zugunsten der Sparerinnen und Sparer da zu sein. Und jetzt haben wir sie wieder, die BaFin. Die will die Geldinstitute verpflichten, ihre Kunden über unwirksame Klauseln zu informieren und ein Angebot zur Neuberechnung der Zinsen zu machen. Frage an Georg Ehring aus der Verbraucherredaktion. Was genau plant die BaFin?
Die BaFin hat angekündigt, sie will eine Allgemeinverfügung verfassen und darin sollen die Geldinstitute eben ihre Kundschaft informieren. Wir, die Banken, haben Zinsanpassungsklauseln genutzt, die rechtswidrig waren und dadurch haben wir den Kunden zu wenig Zinsen gezahlt. Sie sollen eine Neuberechnung zusagen mit einem Angebot, das sich entweder an der Rechtsprechung orientiert. Das würde dann heißen, es gibt Prozesse, welche Zinsanpassungsklauseln nun gelten, welche rechtssicher sind. Die würden sich dann vermutlich an den bekannten Referenzzinsen orientieren, so jedenfalls die Auffassung der BaFin, und dann einen festen Abstand von diesen Referenzzinsen vorsehen. Jedenfalls ginge es nicht einfach, eine Zinsklausel zu verfassen, die im Ermessen der Bank steht. Die Alternative wäre ein individuelles Angebot, sozusagen ein Vergleichsangebot, was die Kunden dann annehmen müssten. Das Ganze ist aber noch in einem ziemlich frühen Stadium. Die BaFin kündigte an, dass die Banken erstmal bis zum 26. Februar Stellung nehmen sollen. Dann käme die Allgemeinverfügung entweder so wie jetzt herausgegeben oder anders, wenn die Banken die BaFin davon überzeugen sollten, dass das so nicht geht.
Und wie reagieren nun Verbraucherschützer darauf?
Verbraucherschützer reagieren natürlich höchst erfreut darauf. Ich habe telefoniert mit Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Der sagte, das Ganze sei erfreulich. Die Verbraucherschützer klagten ja schon seit Jahren und über die Erfolgsaussichten sagte er dies.
Gut, dass das jetzt passiert, auch wenn es spät passiert. Und was es bringt, das wird sich jetzt zeigen, denn es kann ja sein, dass die Institute erstmal sich rechtlich gegen diese Allgemeinverfügung wehren.
Das heißt, bis zu dieser Allgemeinverfügung rauskommt, ist es auch ein längerer Weg als bis Ende Februar. Die Banken sollen erstmal Stellung beziehen, können die Verfügung dadurch beeinflussen. Und wenn sie dann raus ist, dann können sie klagen. Und das kann dauern, wenn es durch mehrere Instanzen geht. Ich habe natürlich auch die Banken gefragt, von denen habe ich auf die Schnelle keine Reaktion bekommen. Die Sparkassen sind für allgemeine Kreditwesensangelegenheiten dieses Jahr zuständig. Da habe ich leider niemanden erreicht.
Das sagten Sie jetzt, also noch ein weiter Weg, bis die Kundschaft an ihr Geld kommt.
Ja, es ist noch ein weiter Weg. Den ersten Teil habe ich beschrieben. Und wenn die Allgemeinverfügung raus ist, dann passiert nach dem derzeitigen Entwurf das, dass eben dieser Brief an die Kunden geht. Und die Erwartung darüber ist laut Nils Nauhauser diese.
Dann werden die Institute wohl auch irgendwann Briefe rausschicken und dann müssen wir einfach abwarten, was in diesen Briefen steht. Denn es ist ja nicht so, dass die Institute verpflichtet werden, nachzuzahlen, sondern es ist erstmal so, dass sie sich erklären müssen und ein Angebot machen müssen, wie der Vertrag fortgesetzt werden soll. Und das ist dann in jedem Einzelfall einfach rechtlich auch zu bewerten.
Die Einzelfälle haben es aber durchaus in sich. Es geht in vielen Fällen um vierstellige Summen, also mehrere tausend Euro. Und es geht um sehr, sehr viele Sparverträge. Und da lohnt es sich sowohl für die Banken als auch für die Kundschaft zu streiten. Es ist also noch ein frühes Stadium, aber trotzdem Bewegung ist in der Sache. Und diese Bewegung ist erstmal zugunsten der Kunden.
Vielen Dank, Georg Ehring war das. Unter dem Titel TKG-Novelle landete heute ein Gesetz im Bundestag, erste Lesung, mit dessen Hilfe die Telefonbücher abgeschafft werden. Das wäre uns nicht unbedingt einen ganzen Bericht wert, aber diese TKG-Novelle bildet auch den Rahmen für die künftige Breitband- und Mobilfunkversorgung. Und die ist natürlich schon einen näheren Blick wert. Johannes Kuhn.
Gestern noch im Mautuntersuchungsausschuss, heute bereits wieder im Vorwärtsgang.
Gigabit immer und überall in Deutschland, das ist die Zukunft, das ist unser Ziel.
So das Versprechen von CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer. Bis 2025 soll Deutschland flächendeckend 5G-Mobilfunk und Gigabit-Breitbandversorgung bekommen. Das 400-seitige Telekommunikationsgesetz soll diesen Prozess steuern, zum Beispiel mit vereinfachten Genehmigungsverfahren, aber auch einem neuen Rahmen für die Telekom-Anbieter. Sie müssen ihre Infrastrukturen künftig häufiger für die Konkurrenten freigeben, dürfen dafür aber Glasfaserkabel direkt unter dem Straßenbelag verlegen oder beim Ausbau von 5G Ampeln, Bushäuschen oder Werbetafeln als Antennenstandorte nutzen. Deutschland setzt mit dem Gesetz auch eine EU-Richtlinie von 2018 um. Formal zu spät, aber vor allem im Detail nicht besonders gut, kritisieren Verbraucherschützer und Opposition. Denn eigentlich haben Verbraucher und Verbraucherinnen nun erstmals ein garantiertes Recht auf schnelles Internet. Das sei aber völlig verwässert worden, sagt Anke Domscheit-Berg von der Linksfraktion.
Kanzlerin Merkel versprach uns 50 Mbit bis 2018, dann ein Gigabit bis 2025. In diesem Gesetz steht als Anspruch Durchschnitt der genutzten Bandbreite von mindestens 80% der Verbraucher. Und irgendwelche Gegebenheiten sollen auch berücksichtigt werden. Was soll das denn heißen, genutzte Bandbreite?
Verbraucher könnten das Recht auf schnelles Internet ins Feld führen, wenn ihr Anschluss zu langsam ist. Doch es seien auch die Beschwerdeverfahren, die zu langsam seien, kritisiert Grünen-Abgeordnete Margit Stump.
Wer zu Beginn dieser Pandemie interveniert hätte, würde heute noch auf schnelles Internet warten. Das ist eine Zumutung.
Lange gestritten hatte die Große Koalition über ein anderes Verbraucherthema, die Internet- und Mobilfunkverträge. SPD-Mann Falko Moors begrüßt den Kompromiss.
Dass in Zukunft eben nicht nur 24 Monatsverträge vorgelegt werden dürfen, sondern eben auch Verträge vorgelegt werden müssen, die nur 12 Monate betragen. Und dass, wenn dann so ein Vertrag sich verlängert, er immer monatlich kündbar ist.
Das SPD-geführte Verbraucherschutzministerium wollte die Mindestlaufzeit ursprünglich auf ein Jahr senken. Nicht zufrieden geben wollen sich die Sozialdemokraten mit der Abschaffung des Nebenkostenprivilegs. Hausbesitzer und Kabelnetzbetreiber können bislang den Kabelanschluss über die Mietnebenkosten abrechnen. Dies sei nicht mehr zeitgemäß, sagen Wirtschaftsministerium und Telekom. Der SPD-Baupolitiker Bernhard Daldrup hält dagegen. Einzelverträge könnten sowohl für Vermieter als auch letztlich für Mieter teurer werden.
12 Millionen zum gegenwärtigen Zeitpunkt Mieterinnen und Mieter würden sozusagen im Zweifelsfall zu Einzelverträgen umswitchen müssen, was zu mehr Belastungen führt und nicht etwa zu Einsparungen. 100 bis 200 Euro im Jahr hat der GdW beispielsweise ausgerechnet.
Das Nebenkostenprivileg dürfte nicht der einzige Teil des Gesetzes sein, der im anstehenden parlamentarischen Prozess nochmal aufgeschnürt wird. Neben Opposition und Verbraucherschützern hatten auch mehrere Wirtschaftsverbände den Gesetzentwurf kritisiert.
Der Bericht von Johannes Kuhn. Kurssprünge von mehreren 1000% nach unten gestern, nach oben heute gab es an den vergangenen Tagen bei einer weithin unbekannten Aktie, einer weithin unbekannten, na, man kann sagen, Daddelfirma, landläufig Spielhöllenfirma, so könnte man das nennen, GameStop heißt sie. So etwas passiert, wenn sich eine große Zahl an Kleinanlegern über Trading-Plattformen verabredet und es wirklich fertig bringt, Platzhirsche unter den Hedgefonds damit ins Wanken zu bringen. Klingt ein bisschen nach Stadtgeria auf dem Aktienmarkt, ist es vielleicht auch, aber das Ganze hat durchaus ernstzunehmende Nebenwirkungen. Mischa Erhardt dazu.
Der Börsenkrimi geht weiter. Allein in den vergangenen zwei Wochen sind Papiere der Handelskette GameStop um 2000% gestiegen, allerdings mit heftigen Schwankungen. Nach Absprachen im Internet haben viele Kleinanleger die Aktien gekauft und damit in die Höhe getrieben. Hedgefonds müssen deswegen für ihre Wetten ebenfalls Aktien zurückkaufen, was den Kurs weitertreibt. Inzwischen haben einige der Online-Handelsbörsen, wo die Kleinanleger die Aktien kaufen und verkaufen, den Handel mit GameStop-Papieren mindestens zeitweise eingeschränkt. Die Plattform Robinhood hatte dabei gestern einen Sturm der Entrüstung auf sich gezogen, weil sie nur noch Verkäufe von GameStop-Papieren, doch keine Käufe mehr zuließ. Inzwischen hat die Plattform eingelenkt und den Handel wieder zugelassen. FDP- und Linken-Politiker in Berlin fordern ein Einschreiten der Börsenaufsichten in solchen Fällen, weil das Kleinanleger gegenüber großen Spielern wie Hedgefonds stark benachteilige. Andernorts wird der Ruf nach transparenter Regulierung laut.
Das Problem, das partiell nicht nur eine Aktie, sondern auch einen ganzen Markt betrifft, stellt sich schon die Frage, inwieweit muss man hier regulieren. Aber jetzt ist die wichtigste Aufgabe halt festzustellen, wo sind dementsprechend dann so die Wirkungsketten und welche Regulierung ist tatsächlich notwendig und welche wäre dann nicht zielgerichtet.
Sagt Professor Sascha Steffen. Er ist Finanzexperte an der Frankfurt School of Finance and Management. In den USA kündigte der künftige Vorsitzende des Bankenausschusses im US-Senat, Sherrod Brown, eine Anhörung zum aktuellen Zustand des Aktienmarkts an. Es sei an der Zeit, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft für alle funktioniere, nicht nur für die Wall Street. Auch wenn es nun an den meisten Handelsplätzen wieder möglich sein dürfte, GameStop-Papiere zu handeln, raten Experten wie Hendrik Leber zur Vorsicht. Er ist Fondsmanager beim Vermögensverwalter Akatis.
Es schaukelt sich wirklich hoch und, wie man so häufig sagt, Gier frisst Hirn. Das hat mit der Firma eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist nur noch eine Rumzockerei. Und im Normalfall geht das für die Kleinanleger schlecht aus.
Auch Sascha Steffen sieht eher Probleme voraus, vor allem für die Kleinanleger.
Das führt dazu, wenn jetzt jemand mit wenig Geld und einem kleinen Einsatz doch 100% Gewinn machen konnte innerhalb von 1-2 Tagen, führt das dazu, dass er das nächste Mal plötzlich viel mehr Geld einsetzt und dann läuft das Ganze aber genau gegen ihn. Ich glaube, hier ist auch viel Aufklärungsbedarf da für Anleger. Aktien investieren ja, aber Einzeltitel eigentlich nicht. Das widerspricht eigentlich jeglicher Logik.
Vermutlich wird das die vielen Kleinanleger aktuell aber nicht davon abhalten, munter weiter ihr Glück zu versuchen und mit den GameStop-Papieren zu spekulieren. Heute zumindest schießen sie unter großen Schwankungen weiter in die Höhe. Am Ende allerdings, so befürchtet Steffen, werde es nur Verlierer geben.
Das werden Hedgefonds sein, die sich so massiv dagegen positioniert haben, weil es einfach bei so einer Aktie mit so viel Privatanleger nicht möglich ist. Dann werden es die kleinen Anleger sein, die jetzt hier investieren und schon nicht rauskommen rechtzeitig. Dann werden es aber auch andere sein, ja, weil Hedgefonds müssen, um Verluste auszugleichen, unter Umständen auch andere Wertpapiere verkaufen. Und das führt dann natürlich auch zu Abwärtsspiralen bei anderen Wertpapieren. Das heißt, das betrifft mehr oder weniger uns alle, die wir investieren.
Eine Warnung am Ende des Beitrags von Mischa Erhardt. Europas größter Softwarekonzern SAP hatte vorläufige Zahlen schon vor 2 Wochen veröffentlicht. Jetzt gibt es aber die Details und Nachrichten über frische Geldquellen. Alexander Winkler dazu.
Genügend Geld dafür hat SAP erst gestern eingenommen. Am Nachmittag hat der Konzern seine Datenanalyse-Tochter Qualtrics an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq gebracht und dabei rund 2,4 Milliarden Dollar eingenommen. Ein Teil dieses Erlöses könnte nun mit der Dividende im Frühjahr direkt an die SAP-Aktionärinnen und Aktionäre fließen, das schlug Finanzvorstand Luka Mucic jetzt vor. Ansonsten lief es bei SAP zuletzt nicht ganz so rund. Zwar hat der Konzern in seiner Jahresbilanz alle Ziele für 2020 erreicht, diese hatte er zuvor aber bereits 2-mal absenken müssen. In der Corona-Pandemie ging der Jahresumsatz um etwa 1% zurück. Vor allem das wichtige Cloud-Geschäft mit virtuellen Software-Abos, die über das Internet laufen, wuchs langsamer als in den letzten Jahren. Das will SAP jetzt aber schnell ändern. Diese Woche hat der Konzern eine neue Offensive vorgestellt, mit der es Unternehmen schneller und einfacher zum Umstieg in die Cloud bringen will. Alexander Winkler, Karlsruhe. Alexander Winkler, Wirtschaftsredaktion.
Nehmen wir SAP mit in den Börsensaal. Claudia Wehrle, was gab es an Reaktionen?
Die Aktien von SAP sind fast 2% im Minus. Der Software-Riese steckt in einem gewaltigen Umstrukturierungsprozess. Das alles kostet Geld, sehr viel Geld.
Zahlen gab es noch einmal von Daimler. Und was in Corona-Zeiten nicht erwartet worden war, beim Autobauer wurde dank eines guten letzten Schlussquartals richtig gut verdient. 53% mehr als im Jahr zuvor. Dass das mit einem Kursplus belohnt wurde, das war irgendwie klar.
Ja, die Aktien von Daimler fast 2% im Plus. Es ist ein vorteilhafter Produktmix. Aber auch die Tatsache, dass Daimler auf die Kostenbremse tritt und eine rege Nachfrage nach den Fahrzeugen, die haben mit zu diesem Ergebnis beigetragen. Daimler konnte ja vor allem wegen der verhältnismäßig schnellen Erholung auf dem chinesischen Marktboden gut machen.
Was es sonst an Nachrichten gab, um 0,1%, ein ganz kleines bisschen also, ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland im letzten Jahresquartal doch noch über das Vorquartal hinaus gewachsen. Und die Arbeitslosenzahlen sind im Januar nicht mehr gestiegen als sonst auch in einem Januar. Das sind zwei nicht wirklich ganz schlechte Nachrichten, die haben aber der Börse nicht wirklich geholfen, oder?
Ja, das ist richtig. Der DAX momentan fast 1,5% im Minus. Er fällt auf 13.468 Punkte. Unter anderem hängt das mit der Corona-Pandemie zusammen. Es fehlen Impfstoffe, die sich immer weiter ausbreitenden Virusmutationen machen. Klar, es wird noch ein ganz langer Weg sein, bis wir die Pandemie wirklich hinter uns lassen können. Und selbst wenn wir sie im Griff haben, die Aufräumarbeiten gehen ja auch nicht von heute auf morgen. Das muss alles bewältigt werden. Und dann sind da noch die Turbulenzen um den amerikanischen Videohändler GameStop. Das haben wir ja vorhin gehört. Die Sorge ist einfach groß, dass das Kreise zieht.
Über SAP und Daimler im DAX haben wir gesprochen. Andere DAX-Werte, die auffielen?
Ich schaue gleich in die zweite Reihe. Der geplante Stellenabbau bei der Commerzbank schlägt hohe Wogen. Das Filialnetz soll halbiert werden. Die Gewerkschaft Verdi fordert jetzt mehr Zeit bei der Umsetzung der Pläne. In der kommenden Woche soll es eine Aufsichtsratssitzung geben. Danach will der Vorstand den künftigen Kurs auch festzurren. Aktien der Commerzbank, die sind fast 4% im Minus.
Ein Blick auf AstraZeneca. Wir haben berichtet, die EMA hat AstraZeneca eine Zulassung für seinen Impfstoff erteilt. Gab es Kursreaktionen?
Ja gut, die Aktien sind fast 2% im Minus. Es gibt zwar die Zustimmung, aber es gibt auch nach wie vor viele Unwägbarkeiten. Ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Und dann gucken wir auf den Euro.
Der wird mit einem $1,2136 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,58 auf minus 0,54% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $1,856,51.
Claudia Wehrle, war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Jörg Biesler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.